Worte haben Kraft. Und das macht für einen Prediger ganz schön viel Druck. Und trotzdem freue ich mich, predigen zu dürfen. Aber natürlich ist es auch eine Herausforderung und mein Wunsch an euch ist es, meine Bitte an euch ist es, nach Hebräer 4,7, wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch nicht vor seinem Reden. Okay? Amen. Ein paar Zitate und Sprichworte zu diesem Thema. Worte können verletzen, aber auch liebevoll streicheln. Freundliche Worte kosten nichts, aber bringen viel ein. Gefallene Worte kann man nicht mehr aufheben. Wo Worte selten sind, haben sie Gewicht. Einfach mal ein paar Zitate, nicht, dass ich sie alle für richtig halte. Worte haben Kraft. Worte können so wunderbar stark sein. Diese Worte, ich liebe dich. Oder das erste Mal von meinem Sohn Liam zu hören, Papa. Wunderbar starke Worte. Oder von jemandem, den man respektiert, hey, gut gemacht. Oder schön dich zu kennen. Oder mir gefällt besonders an dir das oder das andere. Aber Worte haben auch, können auch so stark verletzen. Ich hasse dich. Du kannst gar nichts. Du bist schuld. Du nervst mich so. Worte haben Kraft zum Guten und zum Schlechten. Zu dieser Einsicht, die kann jeder von uns kommen durch Erfahrung. Wir haben beides schon empfangen, gute Worte und schlechte Worte, und wir haben beides auch schon gegeben, gesandt. Und wir erleben es eigentlich tagtäglich, so wie die Elvi eigentlich schon gesagt hat. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und die Bibel, von der wir Christen glauben, dass sie Gottes Wort ist, spricht recht cool genau über dieses Thema auch. Teilweise in anschaulichen Bildern. Und ein paar davon möchte ich euch vorstellen. Weil ich glaube, sie können uns helfen zu realisieren, wie kraftvoll Worte tatsächlich sind. Weil dessen sind wir uns nicht immer so stark bewusst. Erste Bibelstelle ist Sprüche 18, 21a. Da heißt es, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Also richtig krass. Worte können Leben schaffen und Worte können Leben zerstören. Also Macht über Leben erstmal. Sie können gut tun. Sie können eine Ehe zu etwas Wunderbarem machen. Sie können Familienzusammenhalt stärken. Sie können weiterhelfen, sie können Verständnis vermehren, dass man mehr weiß und versteht. Sie können positiv prägen, ermutigen, trösten. Sie können richtige Wogen glätten, dass Versöhnung möglich wird, dass Frieden gestiftet wird. Sie können quasi tote Beziehungen wieder lebendig werden lassen. Sie können gute Veränderungen auslösen. Und sie können Bedürfnisse, zum Beispiel nach Liebe und Respekt, stillen. Gute, starke Dinge, die Liebe kann, die Worte können. Aber sie haben auch die Macht über Tod. Menschen sterben tatsächlich wegen Worte. Ein Krieg wird ausgelöst wegen Worte. Genozid wird ausgelöst. Ein Selbstmord wird ausgelöst. Ein Mord wird ausgelöst. Ganz oft durch Worte, die jemand einen hineinspricht in sein Leben. Sie können den Tod einer Ehe bedeuten. Sie können den Tod einer Freundschaft bedeuten, den Tod von meinem Job, den Tod von Hoffnung. Sie können Ansehen töten. Sie können Bemühungen zunichte machen. Und sie können psychologisch töten. Du musst einem Kind nur oft genug sagen, du bist dumm und du kannst nichts, und es ist psychologisch tot. Dann nächster Bibelwort. Sprüche 12, 18. Wer unbedacht schwätzt, verletzt mit dem Schwert. Doch Balsam sind die Worte von Weisen. Also eigentlich das gleiche Prinzip. Hier geht es um, Worte müssen gut gewählt sein. Sonst können sie tief verletzen. Selbst wenn sie die Absicht nicht haben. Sie können tief verletzen. Und anders als körperliche Gewalt verletzen sie die Seele und das Herz. Ein Sprichwort aus Marokko sagt, eine Wunde von Worten geschlagen ist schlimmer als eine Wunde, die das Schwert schlägt. Und da ist ganz viel Wahres dran. Das Bild vom Schwert macht deutlich, es ist nicht einfach wieder gut zu machen. Wenn dieses Wort ausgesprochen ist, dann wirkt es, dann schneidet es. Und es kann wieder zusammenwachsen, aber es wird eine Narbe bleiben. Aber genauso sind es Worte, die für eine Heilung sorgen können. Nichtsdestotrotz, für viele Nöte im Leben hilft keinerlei Medizin, aber Worte können doch weiterhelfen. In ganz vielen Situationen. Dann das nächste, Sprüche 15, 14. Ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum. Also wir haben schon das Schwert, wir haben Balsam, jetzt haben wir einen Lebensbaum. Und eine falsche Zunge bricht den Lebensmut. Ein Lebensbaum. Das soll uns vermitteln, Worte tragen Früchte, die Leben schenken. Also sie sind wie eine Speise oder bewirken etwas wie eine Speise. Wir brauchen sie, um zu leben. Ein Baby, das nur versorgt wird, aber und um den man sich kümmert, aber keine Worte hört und kriegt, das verkümmert. Das ist wissenschaftlich getestet worden, leider. Wir brauchen Worte. Jemanden zum Sprechen. Jemanden, der einen ausdrückt, dass er einen gern hat. Jemanden einfach mal, der einen Witz erzählt und man lachen kann. Wir leben tatsächlich von Worten. Noch etwas steckt hinter diesem Bild von diesem Lebensbaum. Ein richtiges Wort zur richtigen Zeit ist wie so ein Lebensbaum. Und die meisten Leute, die die Bibel mitgeschrieben haben für Gott, die haben in einem Land gelebt, wo es Wüste gibt. Und da einen Baum zu finden in der Wüste, der Früchte trägt, das konnte das Leben retten. Sei es eine Palme, sei es ein Baum, wie auch immer. Und das Bild dahinter ist, Worte retten aus Not. In Not. Da hat man einen stressigen Tag voller Sorgen. Alles Mögliche lief schief. Aber gute, freundliche Worte haben die Kraft, auf wundersame Weise da noch eine Wendung hineinzubringen. Aber genauso haben schlechte Worte eine andere Kraft. Selbst wenn der Tag super lief, die Stimmung können sie zum Kippen bringen. Worte. Vielleicht gerade noch hochmotiviert, eine Info, ein Kommentar, ein giftiges Wort kann alles vermiesen. Manchmal so krass, dass man keine Lust mehr hat zu leben. Also wir sehen Worte, die haben wirklich Kraft. Worte haben Kraft. Worte beeinflussen dein Leben. Dessen müssen wir uns bewusst werden. Worte, die deinen und die anderer beeinflussen, wer du bist oder wer du sein willst, wie du dich selbst siehst, wie andere dich sehen, was du machst, wen du kennst, was du magst, ob und welchen Partner, ob und welche Freunde, ob und welchen Job. Ganz vieles ist durch Worte beeinflusst. Ein Beispiel oder ein Bereich, Job, Arbeit. Vielleicht kann es sein, wegen einem Wort, das jemand für dich eingelegt hat, hast du überhaupt diesen Job gekriegt. Ein Beispiel. Oder weil du eine Sache beim Bewerbungsgespräch unglücklich ausgedrückt hast, hast du den Job nicht gekriegt. Oder weil jemand Rufmord an dir macht, hast du diesen Job wieder verloren. Oder aus Mobbing oder fehlender Wertschätzung durch Worte hast du den Job wieder gekickt. Oder weil du kein Italienisch kannst, hast du den Job nicht bekommen. Oder weil Kollegen dich ermutigt haben, hast du das Handtuch nicht geschmissen, als alles schwierig war, wo du am Einarbeiten warst und du überfordert warst, aber du bist dran und liebst jetzt diesen Job. Worte beeinflussen dein Leben. Nächste Stelle, Sprüche 16, 24. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und für den Körper gesund. Also Worte können unser Leben positiv beeinflussen. Das ist eine Sehnsucht, die wir haben dürfen, nach guten Worten. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Applaus, Applaus von Sportfreunde Stiller. Das ist schon ein bisschen älter. Mir ist das eingefallen. Ein paar Zeilen daraus. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsche mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Ich weiß nicht genau den Hintergrund dieses Liedes, aber der es geschrieben hat, der wird eine Person gehabt haben, die einem einfach gut getan hat mit Worten. Und an der Stelle, danke, dass ihr bisher schon mitgekommen seid, wenn du dich inzwischen nach guten Worten sehnst für dein Leben, die dein Leben verschönern, die dich inspirieren, die dich ermutigen, dann sind wir schon mal bei ganz viel gemeinsam angekommen. Aber die Frage danach ist, möchtest du selbst so jemand sein, über den man so ein Lied schreiben könnte? Die Bibel spricht von einer möglichen Win-Win-Situation, wo beides irgendwie erreicht wird. Sprüche 12, 13 bis 14. Heute haben wir einige, richtig viele Bibelstellen, weil es Gottes Wort ist und es passt zum Thema. Deswegen, glaube ich, ist gerechtfertigt. Da heißt, der Böse verfängt sich im Lügengespinst, der Gerechte entgeht der Gefahr. Also er verfängt sich im Lügengespinst, man tut Böses, man redet Böses und es wirkt sich irgendwie negativ auf einen aus. Wer Gutes sagt, lebt auch gut davon. Was die Hände des Menschen schaffen, das kehrt zu ihm zurück. Also hier ist ein grundsätzliches, göttliches Prinzip beschrieben. Kein Automatismus, aber ein göttliches Prinzip. Was wir sehen, ernten wir. Und wenn wir gute Worte sehen, werden wir ein gutes Leben ernten, gute Früchte ernten. Wenn es gelingt, jemand zu sein, der lebensspendende Worte spricht, dann wird man selbst ein besseres Leben haben. Das ist eine Lebensweisheit, könnte man sagen. Die Frage ist nur, wie sehr wir sie uns zu Herzen nehmen. Sprüche 18, 21 hat man schon da, der zweite Teil, den habe ich euch noch nicht eingeblendet gehabt. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nützt, genießt ihre Frucht. Wer gut mit Worten umgeht, wird gute Früchte davon tragen, davon ernten. Wenn es uns also gelingt, die Kraft der Worte nur für Gutes einzusetzen, der wird im Leben aufblühen. Das ist, könnte man sagen, ein Versprechen Gottes. Und das möchte ich mal vertiefen. 1. Petrus 3, 9 bis 10. Da heißt, vergeltet Böses nicht mit Bösen und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort. Boah, okay, herausfordernd. Sondern entgegnet gute, segnende Worte. Segnende Worte, das sind Worte, die Gutes aussprechen über jemanden. Denn Gott hat euch berufen, ein Segen zu sein. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge. Kein böses Wort und keine Lüge verlasse seinen Mund. Willst du ein aufblühendes Leben? Dein Leben könnte besser sein als gerade, wenn du besser mit Worten umgehen würdest. Gilt für mich genauso. Gute Worte von uns zu geben ist umso schwerer, wenn wir mit Negativen konfrontiert werden. Aber hier ist ein Versprechen drin. Wenn wir das schaffen könnten, dann wird es uns gut gehen, dann wird es uns besser gehen, auf schlechte Worte mit positiven zu antworten. Das wäre ein wirklicher Gamechanger für unser Leben, wenn du auf böse Worte gute Worte erwidern könntest. Also wie schaut es aus bei dir? Was kam heute so bei dir raus? Vielleicht hast du heute nicht so schlecht abgeschnitten. Glückwunsch. Aber wie waren deine Worte in der letzten Konfliktsituation? Am Arbeitsplatz oder in der Familie? Vielleicht hat sich die Situation ja aufgrund deiner Worte eigentlich nochmal wirklich hochgeschaukelt und verschlimmert, anstatt dass sie die Wogen geglättet hätte. Im Nachhinein hast du vielleicht bedauert, was du gesagt hast oder wie du es gesagt hast oder was du auch nicht gesagt hast. Und wenn es dir wie mir geht, dann wirst du immer wieder über dich selbst denken müssen, Mist, das habe ich wieder verbockt. Es ist gar nicht so leicht, mit der Kraft der Worte umzugehen. Selbst wenn wir es bewusst wollen, es uns vornehmen, werden wir immer wieder daran scheitern. Aber wenn wir ehrlich sind, ganz oft wollen wir das auch gar nicht. Selbst wenn wir wissen, dass es eine Situation noch schlimmer machen könnte, wir wollen doch ganz oft auch zurückschießen auf Unfreundlichkeit. Der Kassier an der Kasse, der richtig unfreundlich war. Respektlosigkeit am Arbeitsplatz. Unzufriedenheit, die mir entgegenkommt. Ungeduld. Tendenziell immer wieder neigen wir doch damit dazu, mit unseren Worten Leben eigentlich zu zerstören. Manchmal ertappt man sich bei dem Gedanken, rückblickend, schade, habe ich dieser Person nicht dieses und jenes auch noch an den Kopf gehaut, damit ihr es jetzt wenigstens auch schlecht geht, so wie es mir schlecht geht. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Ich gehe stark davon aus, vielleicht nicht so extrem, aber immer wieder auch. Und ich möchte dir heute kein schlechtes Gewissen machen. Das ist nicht meine Mission. Wir stecken alle im selben Boot. Das mit der Kraft der Worte ist so ein zweischneidiges Schwert. Wir können uns nach der positiven Auswirkung sehnen, das ist gut. Und doch erleben wir immer wieder die negative Seite. Wie wir es von anderen bekommen und auch wie wir auf andere wirken. Wir leiden unter Worten. Und vielleicht ab heute umso bewusster, wo uns diese Kraft der Worte nochmal neu vor Augen gekommen ist. Aber mit dem möchte ich euch nicht nach Hause schicken. Worte, die Leben schaffen wollen, die müssen manchmal hart sein. Selbst Worte aus Liebe müssen manchmal hart sein. Wenn ich meinem Sohn sage, nein, Liam, lass das, steh nicht auf, du kannst aus dem Hochstuhl fallen, dann klingt es manchmal hart und ist hart für ihn. Er fängt vielleicht an zu weinen, aber es soll ihn ja schützen. Also liebevolle Worte müssen manchmal hart sein. Und so ist Gottes Wort auch hart in dem Sinne, dass es uns unsere Unvollkommenheit aufzeigt. Aber nicht, um uns zu töten, sondern um uns auf den Weg zu weisen, der zum Leben führt. Und da wollen wir mit einer Analyse anfangen. Ein spannender Text, den schauen wir uns nicht an. Ich möchte nur ein paar Gedanken herausziehen. Das ist Jakobus 3, 1 bis 12. Da geht es um die Macht der Zunge. Da geht es darum, die Zunge ist wie ein Zaumzeug bei einem Pferd, ein Bild. Die Zunge ist wie so ein Ruder eines Schiffes und sie ist wie ein Feuer, das einen Waldbrand auslöst. Und anderen will der Schreiber ausdrücken, die Zunge ist so klein, so ein kleines Körperglied. Aber ihre Auswirkung ist so groß. Eine Sache habe ich nicht aufgelistet. Er schreibt dann, dass wir es geschafft haben, allerlei Tiere zu zähmen und zu bändigen, aber wir schaffen es nicht, unsere Worte zu kontrollieren. Immer wieder werden wir, selbst wenn wir es nicht wollen, Schaden damit anrichten. Das ist die Analyse von unserer Zunge. Es ist wie so ein tödliches Gift, das nicht mehr aufgehalten werden kann. Sobald es einmal raus ist, richtet es seinen Schaden an. Und der Schreiber sagt in diesem Abschnitt auch, dass unser Herz wie eine Quelle ist. Und aus dieser Quelle kommt süßes Wasser, gute Worte und bittere Worte gleichzeitig. Und was er damit sagen möchte ist, weißt du, es besteht dann Zusammenhang zwischen dem, was aus unserem Mund herauskommt und was in unserem Herzen drinsteckt. Ein deutsches Sprichwort sagt, Worte sind der Seele Bild. In diesem Abschnitt im Jakobus wird die Analyse treffend gemacht. Schlechte Worte kommen aus einem schlechten Herzen. Grund- oder Ursprungsquelle könnte man sagen dafür, dass wir schlechte Worte von uns geben, ist unser Herz. Und das möchte ich veranschaulichen. Ich habe hier ein Glas mitgebracht, das soll unser Herz veranschaulichen. Und Worte beeinflussen uns. Meinungen, Gedanken über andere beeinflussen uns und es prägt unser Leben und beeinflusst, wie wir gesehen werden. Schlechte Worte. Und dann gibt es Situationen, da rüttelt es, da gibt es Stress, Konflikt und dann passiert das, dass halt natürlich auch dadurch schlechte Worte herauskommen. Und das liegt nicht daran, dass der andere was Schlechtes gesagt hat in erster Linie, sondern die Bibel sagt, es kommt was Schlechtes aus uns heraus, weil schon zuvor, bevor was Schlechtes uns konfrontiert, Schlechtes in uns steckt, in unserem Herzen. Weil unser Herz voll ist mit diesen Bällen, kommen sie auch heraus. Weil unser Herz gefüllt ist mit Schlechten, kommen immer wieder zerstörerische Worte heraus. Die Bibel sagt uns dabei nicht, dass nur deswegen Schlechtes herauskommt, weil andere in uns Schlechtes hineingelegt haben, sondern dass unser Herz auch selbst von innen heraus Schlechtes produziert. Und deswegen war das Glas schon fast ganz voll mit diesen Bällen. Klammer auf, Startpunkt dieser Krankheit des Herzens war übrigens falsche Worte von dieser Schlange, die Adam und Eva verführt hat. Klammer zu. Aber dieses Herz, ein kritisches Herz zum Beispiel, das bringt Kritik hervor. Ein selbstgerechtes Herz richtet andere. Ein bitteres Herz ist bissig. Ein undankbares Herz bringt Jammern hervor. Es hängt alles davon ab, womit unser Herz gefüllt ist. Und es gibt Menschen, bei denen merkt man, dass mehr Negatives als Positives herauskommt. Aber Gottes Analyse ist, wenn manchmal etwas Schlechtes herauskommt, dann ist dein Herz schon krank. Eine Quelle, die süßes und bitteres Wasser gleichzeitig hervorbringt, hat der Jakobus geschrieben, da ist irgendwas schief. Das gibt's in der Natur nicht. Eine Quelle, wo gleichzeitig Gutes und Schlechtes rauskommt, das findet man nicht in der Natur. Da ist irgendwas falsch, da stimmt irgendwas nicht. Und genauso ist die Analyse von unserem Herzen, von unserem Leben. Da stimmt irgendwas nicht. Die Bibel, die ist noch härter, weil sie uns zum Leben führen möchte. Lukas 6, 45. Da heißt, der gute Mensch bringt Gutes hervor, weil er Gutes im Herzen hat. Der böse Mensch bringt aus dem Bösen in sich das Böse hervor, denn aus dem Herz, dem vollen Herzen sprudeln die Worte. Also manchmal ist die Bibel sehr schwarz-weiß. Und sie sagt hier im Grunde, wer böse Worte hervorbringt, der hat ein böses Herz. Der ist nicht ein bisschen böse, der hat nicht teilweise, sondern sein Herz ist einfach böse, es ist krank. Und wir sind voll damit. Und Jesus selbst macht klar, dass es nicht um eine Tendenz geht, ob wir mehr oder weniger Gutes hinbekommen mit unseren Worten. Jesus sagt, all unsere Worte fallen ins Gewicht. In Matthäus 12 sagt er das. Ich sage euch, am Tag des Gerichts, also wir gehen davon aus, als Christen, weil Gott es uns in der Bibel sagt, dass es einmal einen Tag des Gerichts geben wird. Da werden die Menschen Rechenschaft über jedes, interessant, ich habe das noch nie so bewusst gelesen, über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Ui. Denn aufgrund deiner eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. Alles kann und wird gegen uns aufgezählt werden. Lukas 12 wird nochmal detaillierter gesagt, was da alles so ans Licht kommt. Deshalb wird alles, was ihr im Dunkeln sagt, am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr hinter verschlossenen Türen flüstert, ruft man von Dachterrassen aus. Also selbst das, was wir irgendwo anonym im Internet schreiben werden, das wird hervorgezogen werden und beurteilt werden. Wenn wir also Gott, wenn Gott also als gerechter Richter uns beurteilt, dann muss und wird er alles berücksichtigen, was wir jemals an Worten gebraucht haben. Und deswegen wird er sagen müssen, die Kraft deiner Worte hast du häufig nicht zum Leben verwendet, sondern zum Tod. Und das wirst du auch ernten. Aufgrund deiner Worte muss mein Urteil wie folgt lauten. Tod. Lukas 12, 5. Ich will euch sagen, wenn ihr fürchten musst, fürchtet den, der euch nach dem Töten auch noch in die Hölle werfen kann. Den müsst ihr fürchten. Also es geht hier darum, dass es nach dem irdischen Tod nochmal einen Tod geben kann. Und der, der darüber beurteilen wird, ist Gott selbst. Unsere Worte bewirken diesen Tod für uns. Jetzt denkst du, Moment, so schlecht sieht es in meinen Worten jetzt nicht aus, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Für mich müsste es doch noch irgendwie reichen. Ich möchte euch von einer Person erzählen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, ein Prophet, der Jesaja. Der war von Gott berufen, Gottes Wort zu verkünden. Und er hat es getan, aufrichtig. Und er hat eine Art Traum bekommen, eine Art Vision, wo er Gott begegnet ist. Wo Gott auf einem Thron saß als König und Engel sich gegenseitig zugerufen haben, wie heilig Gott ist. Und in diesem Moment ist er so geflasht von Gottes Heiligkeit, dass er realisiert, wie wenig er dazu passt mit seinen Worten. Und er sagt in Jesaja 6, Vers 5, weh mir, ich bin verloren. Also für mich ist der Tod das Urteil, sagt er in anderen Worten. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den mächtigen Gott, und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Also er hat hier schon vorgezogen erlebt, wie es sein wird, Gott zu begegnen. Und er sagt, ey, ich habe keine Chance, ich muss sterben. Er war ein Prophet, ein Botschafter, und Leute hätten ihm sicher gesagt, denen das erzählt hätte, doch, du nicht. Du bist der Allerletzte, auf den das zutrifft. Du bist angesehen, du bist ein begabter Prediger, du bist ein Sprachrohr Gottes. Wir sehen da mehr gute Worte als irgendwas anderes. Und er hätte wahrscheinlich geantwortet, ich verstehe nicht. Ich habe den König gesehen. Und in dem Moment habe ich meine verschmutzte Lippen gespürt. In diesem Kontrast ich gegenüber Gott. Da weiß ich, dass ich nicht rein bin, dass ich nicht vollkommen bin. Dass meine Worte auch zum Tod geführt haben. Ja, Gott hat mich zum Prediger berufen, und andere würden sagen, Worte, das sind deine Stärke, das ist das, was dich auszeichnet. Aber genau in dem, was ich gut kann, merke ich, dass Sünde durchdrängt ist. Also nein, in Gottes Gegenwart eines Tages können wir nicht behaupten, dass es doch irgendwie reichen müsste. Aber es gibt einen Ausweg, der zum Leben führt. Jetzt kommt die gute Nachricht. Das Wort, das Leben schafft. Worte machen lebendig. Das war schon ganz am Anfang so. Gott hat durch sein Wort die ganze Welt geschaffen. Er hat einfach nur gesprochen und zack war es da. Und diese Kraft der Worte lebendig zu machen, die hat er noch heute. Und Jesus sagt, dass er selbst dieses Wort in Person ist, das lebendig machen kann. Er ist der wahre Gamechanger, der zum Leben führen kann. Das göttliche Prinzip gilt weiter, dass wenn wir nur gute Worte aufbringen könnten, dann ginge es uns gut. Jetzt und für immer, auch nach dem irdischen Tod. Aber wir haben schon gemerkt, das schafft man nicht. Aber Jesus hat es geschafft. Und damit seine Worte dich lebendig machen können, musste er zunächst das Urteil über deine Worte, über dein Leben begleichen. Und das tat er am Kreuz für jedes schlechte Wort, das wir jemals gesprochen haben. Aber auch vor allem für unser schlechtes Herz, weil das ist die Quelle davon. Und deswegen war er auch interessanterweise still, als er verklagt wurde und hat sich nicht selbst verteidigt. In Jesaja 53,7, da wird prophezeit über den Tod Jesu, und da heißt, er wurde misshandelt. Doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scheren verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Weil unserer Worte genug Schlechtes gesprochen wurde, war er still, damit er diesem Gericht nicht ausweicht, sondern damit er dieses Urteil über unsere Worte, die Strafe über unsere Worte tragen konnte. Und wenn wir wie Jesaja in dieser Begegnung mit Gott realisieren, dass wir vor Gott nicht bestehen können mit unseren Worten und sterben müssten, dann ist das Kreuz für uns wie dieser Lebensbaum, das der Spruch gesagt hat, dass Worte wie ein lebensspendender Baum sind. den ein ums Überleben kämpfender in der Wüste findet. Wenn wir merken, ja, ich bin dieser ums Überleben kämpfende, ich brauche dieses Leben, ich hab's nicht, ich brauche diesen Lebensbaum, dann dürfen wir ihn finden. Dieser Baum oder eben das Kreuz war für Jesus ein Baum zum Tod, aber darf für uns ein Baum zum Leben werden. Ein Lebensbaum. Wie? Indem wir das innerlich und äußerlich annehmen, was Jesus für uns getan hat. In Römer 10, 9 bis 10 heißt es, ganz interessant, nicht nur irgendwie innerlich, sondern wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Das ist eine Entscheidung, dass man sagt, okay, derjenige, der ab sofort mein Leben bestimmt, der definiert, was hier hineinkommt, wer ich bin und mich lenkt. Wenn du das bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Also Glaube und mit Worten bekennen. Das sind Worte, die wir sprechen können, die wirklich Leben schaffen für unser Leben. Und es sind wenig Worte, die wir aufbringen müssen, weil Gott selbst das lebendige Wort ist. Wenn du schon einiges an Vorwissen aus der Bibel hast, dann möchtest du vielleicht heute folgendes Gebet, das ich jetzt gleich vorlesen werde, heute zu Hause oder nachher im Gespräch, hinten im Raum oder hier vorne, vielleicht auch beten. Ich möchte es einfach vorlesen und ihr dürft es euch dann gerne mitnehmen. Ich habe es da und da drüben und draußen ausgelegt als ein Gebet, das ihr zu eurem Persönlichen machen könnt, aber nicht müsst. Ich lese es einfach mal vor. Gott, ich habe erkannt, dass mein größtes Kommunikationsproblem ich selbst bin. Schlechte Worte kommen nicht aus mir wegen äußerer Einflüsse, sondern die Ursache liegt in mir, meinem Herzen. Gott, sei barmherzig mit mir, denn ich bin ein Sünder. Ich danke dir dafür, dass Jesus in die Welt kam. Ich danke dir, dass du, Jesus, still warst, sodass du die Strafe für den Missbrauch meiner Worte und noch vielmehr meines bösen Herzens auf dich nahmst. Ich möchte im Glauben annehmen, dass du für mich starbst und auferstanden bist, sodass ich durch dich leben kann. Und wenn du das für dich persönlich beten möchtest, heute oder wann anders, dann ist es wichtig, daran zu denken, es auch jemandem zu sagen. Wenn du mit dem Mund bekennst, dass das, was du glaubst, tatsächlich da ist, dann entweichen wir diesem Todesurteil unserer Worte und kriegen unverdientes Leben. Aber vielleicht fehlt dir auch noch ein bisschen Information, was da alles drinsteckt, was man noch wissen muss, um das zu entscheiden, dann darfst du dich auch gerne melden für ein Gebet. Aber wenn man das Gebet betet oder ein ähnliches Gebet, das annimmt, was Jesus getan hat, was passiert dann? Und sagt die Bibel, dann wird Gottes Geist in unser Leben gegossen. Und er erfüllt uns dann. Kann man jetzt nicht lesen, Entschuldigung. Doch? Ah, okay. Von meiner Perspektive kann man es nicht lesen. Okay. Dann gießt er sein Leben in uns. Und dann werden wir geistlich erst wirklich lebendig. Dann kommt Segen in unser Leben. Und es passiert in diesem einen Moment, aber es wird auch was sein, wo uns unser Leben lang begleiten muss. Weil diese Worte, die haben wir immer noch. Da kämpfen wir immer noch. Und deswegen ist es dann wichtig, dieses Wort unser Herz tagtäglich füllen zu lassen. Und das tun wir, indem wir die Bibel lesen, indem wir uns mit diesem lebendigen Wort nähren. Weil wir brauchen Worte, um zu leben. Und wir brauchen Gottes Wort, um geistlich zu leben. Das ist Gottes Einladung an uns, dieses Angebot anzunehmen, weil dann wird nicht das Orange sichtbar werden, sondern dann wird in meinem Leben das Leben sichtbar. Und dann darf ich mit Gottes Hilfe an meinen Worten arbeiten, aber sie werden nicht mehr so beurteilt wie zuvor. Rechtlich sind wir dann freigesprochen vom Urteil. Praktisch dürfen wir dazulernen. So, und jetzt möchte ich abschließen mit einem Wort aus der Apostelgeschichte. Und jetzt vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen. Ich möchte noch beten. Guter Gott, du hast Worte des Lebens. Und du hast sie gesprochen, als du auf dieser Welt warst. Du hast sie niederschreiben lassen in dieses gewaltige Buch. Und egal, wie gut wir es schon kennen oder nicht kennen, sind es Worte, die lebendig werden müssen in uns. Und das tust du durch deinen Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass du es schenkst, dass heute Abend dieses Wort, das du sprichst, lebendig wird. Dass es nicht leer zurückkommt. Dass wir dein Reden nicht ignorieren, sondern Reden hören wollen. Es uns zu Herzen nehmen, dass wir erkennen, welche Kraft Worte haben und wie wir auch wegen unseres Herzens gar nicht anders können, als immer wieder damit zerstörerisch zu sein. Und wir deswegen deine Stellvertretung brauchen, dass du als das lebendige Wort uns lebendig machst, dass wir nach dem Tod auf dieser Welt nicht nochmal sterben müssen, sondern wahres Leben haben. Unverdient, aus Gnade, wegen dir. Danke, dass du das schon für viele von uns hier bewirkt hast. Und ich glaube daran, dass es uns heute nochmal neu voll Dankbarkeit füllt, Herr. Du bist ein Gott, der wirkt durch Worte und deine Worte machen lebendig.